Erna Schilling also. Ida Clara Erna Schilling aus Berlin. Näherin, Verkäuferin und Tänzerin. Eines Berliner Abends im Jahr 1911 oder 12 tritt sie mit ihrer Schwester auf im Varieté. Anmutig, androgyn, vielleicht ein bisschen elend und traurig, wie der Maler Ernst Ludwig Kirchner hinterher bemerkt. Erna wird seine Geliebte, seine Begleiterin, Lebensmensch und Managerin für den kriegstraumatisierten, drogenabhängigen Weltflüchtling. Sie nennt sich Erna Kirchner, ohne je geheiratet worden zu sein, und sie sorgt für den Verkauf seiner Bilder. Als sich 1918 der Rechtsanwalt und Kunstsammler Paul Rauert in Kirchners Atelier umsieht, als er ein spätsommerhaftes Bild in der Ecke bemerkt und sich begeistert für diese impressionistisch flirrende Dorfstraße mit Apfelbaum, fackelt Erna nicht lange. Sie verlangt 300 Mark. Und sie signiert das Gemälde, kurz und schmerzlos. E. Kirchner ohne C. Am 15. April 1918 bringt sie das Bild als gut verschnürtes Paket zur Post. An Paul Rauert, Klein-Flottbecker-Weg, Hamburg. Der Sammler ist glücklich und stolz. Er zeigt seine Errungenschaft öffentlich 1924 in der Hamburger Kunsthalle. Kirchner dagegen ist entsetzt. Eine einmalige kleine Zufallsprobe sei das, die irrtümlich von Erna verkauft wurde, als er nicht da war. Er findet es ärgerlich, boshaft geradezu, das Bild verhunze die ganze Wand. Als 1937 gleich 32 seiner Werke auf der diffamierenden Schau entartete Kunst gezeigt werden, stürzt Kirchner endgültig in Depressionen. Ein Drogenentzug scheitert, er verliert jeden Boden unter den Füßen, schläft nicht mehr, wandelt rastlos herum. Am 15. Juni 1938 stirbt er durch Schüsse aus einer Browning. Ein Suizid? Erna Schilling ist bei ihm in seiner letzten Stunde. Sie betreut seinen Nachlass, Kirchners ungeliebtes Bild aber, die Impression eines lang vergangenen, unbeschwerten Frühlingsnachmittags verschwindet. Als wäre es, wie Kirchner wünschte, einfach nie gemalt worden.
Woher kommt die Kunst? Ein Podcast von Ketterer Kunst mit Tanja Beutin und Agnes Thum.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts, der die Frage danach stellt, wo die Kunst eigentlich herkommt. Und das bedeutet nicht nur, wer sie einst geschaffen oder gemalt hat, sondern auch, wer sie zum ersten Mal gekauft und geliebt hat und vielleicht sogar, wer sie gehasst hat. Wie immer freue ich mich sehr auf unser Gespräch, liebe Agnes Thum, und ich fürchte, hier haben wir den absolut ungewöhnlichen Fall, dass der Künstler selbst sein Bild gar nicht mochte.
Ja, liebe Tanja, hallo, ich freue mich auch. Das ist nämlich tatsächlich einer meiner Lieblingsfälle, den wir heute fürs Finale ausgesucht haben. Und hallo natürlich an die Hörerinnen und Hörer. Wir sehen ein Ölgemälde, ein Bauernhaus, recht hell in Gelbtönen vor einem ganz dunkelblauen Himmel. Im Vordergrund eine Straße, ein Zaun und links ein großer Apfelbaum, der fast die ganze linke Bildhälfte einnimmt. Wirklich auch schon mit Äpfeln, also das scheint so eine September-Szene zu sein. Und was doch auffällig ist, ist, dass der Stil recht impressionistisch anmutet. Also es sind Farbflecken, Farbstriche aneinandergesetzt. Und das ist so gar nicht das, was man ad hoc mit Kirchner in Verbindung bringen würde.
Das sieht eher aus wie tatsächlich das Bild eines Impressionisten, einmal mit Van Gogh durchgemixt.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung.
Das Bild, das habt ihr dann herausgefunden, stammt von 1907. Das ist aber das Ende der langen Recherche. In welcher Situation war Kirchner denn damals, 1907?
Kirchner war 1907 ein Brücke-Künstler. Die Brücke wurde 1905 gegründet in Dresden. Und die Sommer haben die Brücke-Künstler gerne auf dem Land verbracht. Und den Sommer im Jahr 1907, den hat Ernst Ludwig Kirchner zusammen mit Max Pechstein in Goppeln verbracht. Das ist ein ganz kleines Zeilendorf gewesen in der Nähe von Dresden im Elbtal, das heute nicht mehr so existiert. Das ist also eingemeindet worden. Und dieses Dörfchen Goppeln, das war in der Kunstwelt aber durchaus ein Begriff. Denn es gibt die sogenannte Goppelner Landschaftsschule.
Nie gehört.
Musst du auch nicht. Das war eine Freiluftmalereischule im ausgehenden 19. Jahrhundert. Mhm. Du hast ja vielleicht schon mal von dem Begriff Plenarismus gehört.
Natürlich, Freiluftmalerei.
Ist rübergeschwappt aus Frankreich, also vom französischen Impressionismus. Jeder kennt ja von Monet beispielsweise die Seerosen. Und das ist eben der Inbegriff eigentlich der Freilichtmalerei. Also eine Malerei unter freiem Himmel, nicht im Atelier in vielen Schichten aufgebaut, sondern unter freiem Himmel, direkt auf die Leinwand, à la prima, sagt man dazu, in bunten Strichen und Punkten nebeneinander gesetzt, die eben genau diese Lichtreflexe der freien Natur wiedergeben sollen. Mhm. Und so eine französisch angehauchte Freiluftmalerei, Freilichtmalerei, war eben auch in dem Dörfchen Goppeln traditionsgemäß betrieben worden von Künstlern.
Okay, wir gehen jetzt davon aus, dieses Bild ist bei euch eingeliefert worden.
Ja, ich glaube, es war Ende 2019, wenn ich es recht erinnere.
Genau. Ihr bekommt also ein Bild vorgelegt, ein impressionistisches Gemälde, das eine Signatur trägt, die entfernt an Ernst Ludwig Kirchner erinnert.
Ja, leider nur sehr entfernt. Schau dir die Signatur mal an, was du da lesen kannst.
Ich sehe ein E-Punkt, L-Punkt und dann sehe ich K-I-R-H-N-E-R, also mit sehr gutem Willen. Kirchner.
Ja, sieht so aus, als hätte der Künstler seinen eigenen Namen nicht mehr schreiben können.
Ja, das ist immer ein Alarmsignal und sagt uns, dass das Bild eigentlich nicht echt sein kann.
Ja, wir waren auch tatsächlich kritisch, haben natürlich sofort ins Werkverzeichnis geschaut von Donald E. Gordon, das eigentlich ein sehr gut informiertes Werkverzeichnis ist. Und haben
von Ernst Ludwig Kirchner?
Von Ernst Ludwig Kirchner, wo eben die Werke von Ernst Ludwig Kirchner gesammelt und dann präsentiert sind. Und haben es dort nicht gefunden und haben auch aus dem Ernst-Ludwig-Kirchner-Archiv in der Schweiz zunächst keine sehr positive Rückmeldung erhalten, weil das Werk eben einfach sehr ungewöhnlich ist.
Warum habt ihr dem Bild dann trotzdem Glauben geschenkt?
Weil es aus einer wahnsinnig vertrauenswürdigen Sammlung stammt, nämlich aus der Sammlung von Dr. Johannes Schürer in Mülheim an der Ruhr und bei dessen Tochter eben seit Jahrzehnten bekannt war, dass es dort in der Wohnung hing. Das hatte Herr Ketterer dort gesehen, das hatte auch schon sein Vater dort gesehen. Und wir wissen, dass Dr. Johannes Schürer, ein praktischer Arzt, dass der in den 30er und 40er Jahren moderne Kunst gekauft hat, aus seriösen Quellen und eine wirklich wichtige Sammlung aufgebaut hat, mit der aber nicht hausieren gegangen ist. Also es ist gar nicht untypisch, dass dieses Werk nirgendwo ausgestellt war und nirgends zu sehen war, weil dieser Sammler einfach für sich privat gesammelt hat. Aber diese Herkunft war für uns eigentlich ein Indiz dafür, dass dieses Werk vielleicht doch echt ist.
Vertrauenswürdig.
Ja.
Das heißt, würde ich jetzt mal vermuten, ihr habt zunächst einmal geschaut, wo denn der Sammler, der Einlieferer, das Bild erworben hat.
Ja, das ist dann der erste Schritt. Mhm. Das hatten wir ja schon mal. Das ist die sogenannte Rückwärtsrecherche. Mhm. Wo taucht das Werk auf? Und dann versuchen wir von dort rückwärts zu kommen. Es gibt tatsächlich vom Sammler Johannes Schürer einen schriftlichen Nachlass. Und diesen schriftlichen Nachlass habe ich intensiv durchgearbeitet, habe eben nach Ankaufsunterlagen gesucht zu diesem Kirchner Gemälde, konnte aber nichts finden. Aber ich habe was ganz anderes Interessantes gefunden, nämlich war dieser Dr. Johannes Schürer offenbar ein Stammkunde von Hildebrand Gurlitt.
Oh, Hildebrand Gurlitt, das ist ja auch ein Name wie ein Donnerhall.
Ja, das kann man doch so sagen. Was hast du für Erinnerungen, wenn du an Hildebrand Gurlitt denkst?
Also Hildebrand Gurlitt war ein äußerst umstrittener Händler in den 30er Jahren. Aber der Name Gurlitt ist aufgetaucht vor nicht allzu langer Zeit, nämlich durch seinen Sohn Cornelius Gurlitt und den sogenannten Schwabinger Kunstfund. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, weil das war damals ein Fall, der nicht nur durchs Feuilleton ging, sondern tatsächlich Schlagzeilen machte, der Millionenpfund.
Ja, Milliarden war sogar, es war die Rede von einem Milliarden.
Ja, genau, am Anfang waren es noch Milliarden.
Ja. geheimen Nazi-Schatz, der angeblich gefunden worden sei bei Cornelius Gurlitt, dem Sohn von Hildebrand Gurlitt. Das war 2012, 2013, als das aufgekommen ist, als der Fokus mit einer großen Schlagzeile auf dem Titel das losgetreten hat. Es hat sich natürlich sehr schnell herausgestellt, dass es weder ein Milliardenfund noch ein geheimer Nazi-Schatz war.
Aber ein Schatz war es doch.
Ein Schatz war es doch. Es war der Restbestand eines Kunsthändlers, nämlich von Hildebrand Gurlitt. Und dieser Restbestand war auch kein geheimes Depot. Der war bekannt in der Kunstwelt. Da braucht man nur die Werkverzeichnisse durchzuschauen. Dann sieht man, dass bekannt war, dass nach dem Krieg eben dort noch ein Bestand in der Familie war. Also die ganze Geschichte war heillos übertrieben mit dem Schwabinger Kunstfund. Kein Ruhmesblatt für den deutschen Journalismus. Aber hat für die Provenienzforschung einiges angestoßen. Und unter anderem hat dieser Schwabinger Kunstfund dazu geführt, dass die Geschäftsunterlagen der Kunsthandlung Gurlitt digital zugänglich gemacht wurden.
Mhm. Das heißt für euch eine wichtige Quelle, die du wahrscheinlich sofort genutzt hast, wie ich dich kenne.
Ja, natürlich. Das war dann der erste Weg, den ich gegangen bin, zu den Digitalisaten der Geschäftsbücher von Hildebrand Gurlitt. Und tatsächlich habe ich dort mehrfach den Namen von Johannes Schürer Mühlheim gefunden, von unserem Sammler. Und einmal tatsächlich in Verbindung mit einem Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner mit dem Titel Dorfstraße.
Ah, das heißt zwar ohne Apfelbaum, aber...
Ja, aber das passt doch dann schon ganz gut. Und vor allem, du kannst das hier sehen, hatten wir noch einen weiteren Hinweis in diesen Geschäftsbüchern finden können.
Ah, ich sehe hier Kirchner, Dorfstraße, Dr. Rauert. Stimmt das?
Mhm.
Das heißt offensichtlich der Besitzer.
Genau, das ist der Vorbesitzer zu Gurlitt, also derjenige, von dem Gurlitt das Werk 1937 angekauft hat, bevor er es weiterverkauft hat an Johannes Schürer, unseren Sammler.
Geschlossene Kette.
Zumindest jetzt bis 1937.
Aber wer war Herr Rauert?
Ja,
das ist doch die Frage, oder?
Ja, genau. Und das ist ja jetzt das Nächste, was so wahnsinnig spannend ist, weil Paul Rauert aus Hamburg... Den kennt man auch.
Den kennt man natürlich.
Ein ganz berühmter Kunstsammler mit einer vollkommen unterschätzten Frau, nämlich Martha Rauert.
Ja.
Die eigentlich der Spiritus Rector hinter dieser Sammlung war und also eigentlich ausgewählt hat, was ihr Mann kaufen soll.
Okay, sie hat ihm gesagt, was er,
was
sie haben möchte.
Und das war eben ein guter Geschäftsmann auch, der sehr viel Kunstwerke erworben hat, auch direkt von Kirchner. Aber Kirchner mochte ihn überhaupt nicht.
Oh, woher weiß man das?
Na, da hat er sich immer mal wieder drüber geäußert, dass er irgendwie diesen Herrn Rauert, der so arg geschäftstüchtig ist, dass er den nicht recht leiden kann. Und 1923 wollte er auch gerne mal wissen, welche Werke Herr Rauert überhaupt von ihm habe und hat sich nicht getraut, bei Rauert selbst anzufragen.
Ach so.
Und hat dann Gustav Schiefler vorgeschickt, dass er doch mal fragen soll, welche Bilder der Rauert denn jetzt überhaupt von ihm habe, weil er hätte nur drei bei ihm direkt
gekriegt. Wer ist Gustav Schiefler nochmal?
Gustav Schiefler war ein großer Förderer der Brücke-Künstler in Hamburg, ein Kunsthistoriker, der mit Kirchner ein sehr enges Vertrauensverhältnis hatte und den er dann eben auch fragen konnte, wenn er was von Rauert wissen wollte.
Also der wurde vorgeschickt und kam dann mit Informationen zurück. Was hat Kirchner erfahren?
Der kam in der Tat mit Informationen zurück. Im Nachlass von Gustav Schiefler in Hamburg haben wir tatsächlich eine Liste gefunden, die Schiefler dann an Kirchner geschickt hat, mit allen Werken, die in der Sammlung Rauert vorhanden waren. Und da ist doch tatsächlich enthalten, Dorfstraße mit Apfelbäumen.
Ah, Treffer.
Ja, super. Wir haben uns sehr gefreut. Und damit konnten wir natürlich weiter recherchieren, wie ist denn das Werk zu Rauert gekommen?
Ja, wie ist denn das Werk zu Rauert gekommen, wenn nicht mal Kirchner selbst wusste, wo sein Werk eigentlich abgeblieben ist?
Ja, da muss ich kurz Herrn Dr. Henze aus der Schweiz danken vom Kirchner-Archiv. Grüße gehen raus, lieber Herr Dr. Henze. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Denn Herr Dr. Henze hat eine Versandliste ausfindig gemacht, und zwar von Erna Kirchner, der Partnerin von Ernst Ludwig Kirchner, aus dem Jahr 1918 an Dr. Rauert in Hamburg. Und auf dieser Versandliste ist tatsächlich enthalten ein Gemälde, Dorfstraße, Haus mit Obstbäumen und Zaun. Recht exakter kann man unser Werk ja nicht beschreiben.
Besser geht's nicht. Das heißt, Erna Kirchner, sagst du, war Kirchner denn verheiratet?
Nein, Kirchner war unverheiratet, aber Erna war seine Partnerin. Er hat sie kennengelernt in Berlin. Also Erna und ihre Schwester sind Berliner Mädels gewesen, sehr früh von zu Hause ausgezogen und haben sich dann hier und da ihr Geld verdient, auch durchaus mal im Nachtleben als Tänzerinnen. Und Kirchner, das hatten wir ja in unserer ersten Folge bereits, war in seiner Berliner Zeit natürlich auch im Nachtleben sehr aktiv und hat dort Erna kennengelernt, die für ihn auch der Inbegriff von Berlin war. Das ist dieses androgyne Wesen, also er fand das ganz großartig. Und Erna hat sich um Kirchner intensiv gekümmert, denn er war fast lebensunfähig in seiner Art, mit seinen diversen Suchterkrankungen, mit seinen Traumata, war Kirchner eigentlich nicht fähig, als Künstler sein Überleben zu sichern, seine Werke zu verkaufen, seine Bücher ordentlich zu führen. Das hat ihn alles überfordert. Und zum Glück hatte er eine starke Frau.
Wie muss ich mir das vorstellen? Hat sie da als Managerin für ihn gearbeitet oder seine Werke angepriesen oder verkauft? Wie? Was war denn ihre Rolle?
Managerin trifft es eigentlich ganz gut. Also Erna hatte tatsächlich von Kirchner das offizielle Okay bekommen, dass sie seine Werke verkaufen darf und, interessant, dass sie sie auch signieren darf.
Ach nein.
Ja, denn er hat das nicht immer gemacht. Ja. Wenn jetzt Erna die Möglichkeit hatte, ein Werk zu verkaufen, das nicht signiert war, dann durfte sie das nachsignieren.
Dann hat sie das getan.
Ja.
Und in diesem Fall hat sie das offensichtlich auch getan, oder? Aber nicht ganz korrekt.
Ja, sie hatte es wahrscheinlich eilig.
Ja, das Bild musste weg. Das heißt, diese Signatur, die hier auf diesem Bild draufsteht, ist Ernas Handschrift, also eine Erna-Kirchner-Signatur?
Ja, das ist tatsächlich eine sogenannte Erna-Signatur. Und das erklärt dann auch, warum die so komisch aussieht.
Das gibt es häufiger, also nur noch mal nachgefragt. Das heißt, es gibt Bilder von Kirchner, die eigentlich nicht von Kirchner signiert, sondern von Erna signiert wurden.
Ja, die gibt es. Nicht in riesiger Zahl, aber es gibt diese Kirchner-Gemälde mit Erna-Signatur.
Immer ohne Haar?
Nein. Das hing wahrscheinlich davon ab, wie konzentriert sie gerade
war. Ja, die liebe Erna war nicht nur Managerin, glaube ich, sondern sie hat es an Kirchners Seite auch ganz schön schwer. Und da gibt es ja auch die Geschichte zu Kirchners Selbstmord. Das ist ja fast ein kriminologischer Fall. All die Jahre ist man davon ausgegangen, dass Kirchner sich mit einer Browning erschossen hat. Und dann gab es aber nochmal neue Erkenntnisse. Und die haben vielleicht sogar auch mit Erna zu tun.
Ja, also auf jeden Fall scheint Kirchners Selbstmord mit Erna zu tun gehabt zu haben. Denn sie hat sich natürlich immer intensiv um ihn gekümmert. Aber es gab auch Spannungen, es gab Eifersüchteleien, es gab immer wieder großes Drama. Und so auch im Jahr 1938. Eigentlich wollten Erna und Ernst Ludwig Kirchner heiraten in diesem Jahr. Es war das Aufgebot schon bestellt. Und dann hat aber wenige Wochen später Ernst Ludwig Kirchner alles abgeblasen und es gab einen großen Streit. Er lief mit seiner Waffe in den Wald. Erna Kirchner ging zum Nachbarshof in der Schweiz, wollte dort um Hilfe rufen, wollte telefonieren. Dann kam Kirchner zurückgestürmt zu dem Hof und hat sich dort mit der Waffe, so heißt es, in die Brust geschossen, ist neben einem Zaun zusammengebrochen und lag dann dort das weiße Hemd dunkelrot gefärbt vom Blut. So berichten es die Augenzeugen. Und es gab nun tatsächlich neuere Forschungen zu dieser Selbstmordgeschichte, die in Frage gestellt haben, ob das denn ein Selbstmord überhaupt gewesen sein könne, weil tatsächlich zwei Projektile abgefeuert wurden. Man weiß es nicht. Ja. Man weiß natürlich auch nicht, wie 1938, wie sauber dort alles notiert wurde. Kann man dort alles für bare Münze nehmen, was dort aufgeschrieben wurde? Wie ordentlich wurden die Untersuchungen gemacht? Aber es gibt Zweifel an der Selbstmordgeschichte. Auf jeden Fall war es ein großes Drama, in das auch Erna Kirchner natürlich verstrickt war. Aber nichtsdestotrotz hat sie sich dann nach dem Tod von Ernst Ludwig Kirchner intensiv um seinen Nachlass bemüht. Durfte dann auch, obwohl unverheiratet, als Erna Kirchner diese Arbeiten weiterführen und hat zum Nachruhm Kirchners vieles beigetragen.
Und sie hat ihn überlebt.
Das hat sie.
Dann schwenken wir mal von dem erschossenen Kirchner vor dem Gartenzaun zu unserem Apfelbaum auf der Dorfstraße. Also Erna hat dieses Bild verkauft, Kirchner ohne Haar. Aber Kirchner wusste es ja offensichtlich nicht, denn er hat ja seinen Freund Schiefler vorgeschickt, um zu fragen, was denn in Rauerts Besitz überhaupt sich von ihm befindet.
Ja, er wusste tatsächlich nicht, dass Erna dieses Werk verkauft hat. Und dafür, dass er das wirklich nicht wusste, haben wir eine sehr interessante Quelle aus dem Jahr 1924. Der Paul Rauert war nämlich sehr eng verbunden mit Gustav Pauli von der Hamburger Kunsthalle. Der hat seine Sammlung immer mal wieder dort ausgestellt, dort zeigen können und so auch im Jahr 1924. Es gibt für diese Ausstellung keinen Katalog, aber es gibt einen Brief von Ernst Ludwig Kirchner wieder an Schiefler, anlässlich der Ausstellungsvorbereitungen. Und dort sagt Kirchner etwas sehr Interessantes.
Wenn man den Rauert nur dazu kriegen könnte, seine schlechte Leihgabe, die die ganze Wand verhunzt, zurückzuziehen. Diese Landschaft ist eine einmalige kleine Zufallsprobe, in der ich einmal das Malen mit Strichen versuchte und es seinerzeit, als ich nicht dort war, irrtümlich von meiner Frau verkauft worden und wird nun mit konstanter Bosheit gegen mich ausgenutzt.
Also er war erbost. Ja. Kirchner war entsetzt.
Ja, furchtbar. Sein Gesamtwerk wurde damit sozusagen diskreditiert.
Aber das ist natürlich auch sehr dankenswert, denn es ist tatsächlich ziemlich genau getroffen, oder?
Ja,
Straße,
ja.
Dorf mit Strichen, also es ist, ja, passt exakt auf dieses Bild, das ja doch sehr ungewöhnlich ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum er es nicht mochte, denn es sah sehr wenig nach Kirchner aus.
Ja, und Kirchner ist ja ein Künstler, der immer sehr darauf geachtet hat, dass sein Werk einem bestimmten Anspruch genügt hat. Er hat ja oft auch seine Werke vordatiert, um dann der Erste gewesen zu sein, der einen bestimmten Stil eingebracht hat und Ähnliches. Also er war sehr auf seine Außenwirkung bedacht und dieses Werk hat einfach für ihn nicht hineingepasst
in sein Oeuvre.
Genau, hat alles kaputt gemacht. Und dann hat die Erna das einfach verkauft, eine Unverschämtheit. Und die Forschung wusste nie, auf welches Werk sich dieser Brief bezieht. Also es wurde in der Forschung immer ein ganz anderes Gemälde zugeordnet, dieser Briefstelle, das aber überhaupt nicht gepasst hat. Und Herr Henze war dann auch ganz begeistert, dass es eben nun möglich war, mit dem Apfelbaumbild tatsächlich auch ein Rätsel der Forschung zu lösen, nämlich die Zuordnung von diesem Brief zum richtigen Gemälde.
Das heißt, ihr habt eigentlich auch einen neuen Kirchner entdeckt.
Ja,
bei
definitiv.
Recherchen.
Ja.
Einen, den es vorher gar nicht gab.
Ist das nicht toll, Tanja?
Ein absoluter Glücksfall.
Total, total.
Wie lange habt ihr denn gebraucht, um das zu recherchieren? Das scheint mir etwas unübersichtlich, oder?
Ja, das hat ein bisschen gedauert. Es war insgesamt etwas zäh, denn das waren die Corona-Jahre. Und das heißt, alles, was wir gebraucht haben aus den Archiven, aus den Bibliotheken, da musste man ewig vorher versuchen, einen Termin zu bekommen. In manche Archive kann man gar nicht mehr rein. Und ich weiß noch, dass ich einen Ausstellungskatalog gebraucht habe, den gab es nur in Den Haag im RKD. Und das hatte komplett geschlossen. Und dann hat mir dort eine Kollegin, ist dort an einem Sonntag mit ihrem Schlüssel ins RKD gestiegen und hat mir Handyfotos geschickt, netterweise. Das war tatsächlich sehr, sehr schwierig zu recherchieren, aber wir haben das mit vereinten Kräften und mit internationaler Unterstützung von ganz vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, haben wir es auch in dieser Corona-Zeit hinbekommen. Dann hat das Dörner-Institut das Werk auch noch untersucht.
Ah, ihr habt richtig, was habt ihr machen lassen? Pigmentproben oder was?
Das war eine komplette Rundum-Untersuchung. Mhm. Nachdem es einfach ein ganz neu aufgetauchtes Werk ist, wollte man einfach wissen, gehört das zu Kirchner? Ist da alles in Ordnung? Und dann haben wir das on top noch machen lassen, auch wenn die Provenienz picobello war. Und das hat eben auch bewiesen, dass es überhaupt keine Hinweise darauf gibt, dass dieses Werk falsch sein könnte.
Was haben die genau untersucht?
Die haben natürlich die Pigmente untersucht. Gab es diese Farben zur Lebenszeit Kirchners? Hat er die verwendet? Also die Kollegin dort, die das gemacht hat, ist auch Expertin für Ernst Ludwig Kirchner. Stimmt der Strich, der Duktus, stimmt das überein mit Kirchner? Ist die Leinwand passend? Also wirklich eine Rundum-Untersuchung.
Also es ist kein richtig klassischer Kirchner, also jedenfalls nicht in der Art, wie Kirchner sich selbst gerne gesehen hat. Aber es war eine Fingerübung für ihn. Und das heißt dann trotz alledem ein echter Kirchner.
Ja, auf jeden Fall. Und ein ganz besonderer echter Kirchner, der gerade durch seinen unikalen Charakter ja nochmal wirklich was ganz Besonderes im Schaffen des Künstlers wird.
Und er hat auch einen wirklich echten Preis erzielt, nämlich einen enormen damals. Er ist versteigert worden mit Aufgeld für über 1 Million Euro.
Ja, an einen Sammler in Süddeutschland ging das Werk, ist also in privatem Eigentum geblieben. Und wir freuen uns sehr, dass das auch erkannt wurde, was das für ein besonderes Gemälde ist und dass das eben auch in der Auktion dann Widerhall gefunden hat.
für dieses Bild gibt es jetzt einen kompletten Katalogeintrag mit allen, mit Analyse der Farben und der Herkunft. Das heißt, eigentlich hoffen wir, dass der Sammler das Bild nochmal ausleiht, damit wir es öffentlich zu sehen bekommen.
Das wäre sehr schön und hoffen wir, dass ihr es mehr schätzt, als der Künstler es getan hat.
Ja, das hat er nämlich, wie wir jetzt erfahren haben, nicht. Danke dir, liebe Agnes. Jetzt wissen wir wieder mal besser, woher die Kunst eigentlich kommt und dass auch die wirklich ungeliebten Bilder eine bewegende Geschichte haben können. Genauso wie die vergessenen und kurzzeitig verschollenen, wie Kirchners Tanz im Varieté auch. Ein Bild, das er allerdings so sehr liebt, dass er es mit in die Davoser Berge geschleppt hat. Das könnt ihr alles nochmal in unserer ersten Folge nachhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr noch mehr über die spannenden, ungewöhnlichen, skurrilen und bewegenden Fälle erfahren wollt, schaut gerne in die Shownotes oder hört all unsere Folgen am besten gleich nochmal von vorne an. Wir freuen uns sehr. Dankeschön.
Liebe Tanja, es war mir ein Fest.
Woher kommt die Kunst? Ein Podcast von Ketterer Kunst mit Tanja Beutin und Agnes Thum.